Zuhören. Der Podcast der jungen Wirtschaft Vorarlberg.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Zuhören. Wir, Olivia Scholz und Julia Grahammer, dürfen unseren heutigen Gast ganz herzlich begrüßen. Hier bei uns sitzt Oliver Obrist, Geschäftsführer von Obrist.de. Ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Oliver, vielleicht gleich zu Beginn. Ich habe dich schon vor dem Start des Interviews gefragt, was steht denn eigentlich Obrist.de?
Genau, das DE steht natürlich für Deutschland. Dieser Teil der Firma natürlich in Lindau, direkt am Bodensee stationiert ist und daher der Name.
Um die Firma ein bisschen besser zu verstehen, du hast gesagt, es gibt mehrere Firmenteile. Welche Teile gibt es denn bei euch in der Obrist Group?
Die Obrist Engineering und die Obrist Powertrain, die sind direkt in Lustenau. Es gibt aber auch abseits von der Obrist Deutschland und der in Lustenau noch in Shanghai und auch in Los Angeles eine Firma.
Wow, das klingt ja richtig international. Und was sind eure Kernprodukte?
Kernprodukte sind eigentlich Ideen und Patente. Und die formen wir dann entweder in Lizenzen und verkaufen die Lizenzen oder direktes Engineering für Entwickler.
Und ihr ingeniert ja keine Kaffeemaschinen, sondern?
Ja, Komponenten für Autos, hauptsächlich Klimakompressoren, aber auch das ganze Thermomanagement bis hin zu Antriebskomponenten und mittlerweile sogar einen eigenen Energieträger.
Wie kam es zur Entstehung dieser Firma und was ist der Hintergrund, genau auf diese Technologien zu setzen?
Mein Vater Frank Obrist hat damals bei Felix Wankel in der Entwicklung gearbeitet, ist dadurch eigentlich mit dem Thema Automotive immer in Kontakt gewesen und hat dann das Thema Klimakompressoren nach der Schließung der Firma mit übernommen und hat sich in Lustenau selbstständig gemacht. Und die Thematik Klimakompressoren war dann der Startpunkt eigentlich in das Automotive-Business.
Und für dich selbst war es auch immer klar, dass du in den Betrieb einsteigen möchtest?
Jein. Als kleiner Bub war ich sehr begeistert von Archäologie und wollte mal in Ägypten Mumien erforschen, aber nach dem der Traum dann etwas realistischer wurde, ging es natürlich ab in die Firma.
Und wir sind ja heute hier vor Ort bei euch in Lindau direkt und euer Unternehmen ist auf zwei Standorte verteilt. Was findet wo statt? Also der zweite Standort befindet sich ja in Lustenau, heute sind wir hier in Lindau und was habt ihr wie aufgeteilt?
Lustenau wird hauptsächlich die Entwicklung der Klimakompressoren und das Thermomanagement gemacht, sowie die Entwicklung der Hybridkomponenten von Motor bis hin zur Batterie. Hier in Lindau entwickeln wir das Thema Energieträger bzw. E-Fuel weiter.
Du hast jetzt eh schon zwei ganz spannende Themengebiete genannt. Was ist denn E-Fuel überhaupt?
Ja, ein synthetischer Kraftstoff, den wir eben E-Fuel nennen, der aus Sonnenenergie und CO2 aus der Luft Treibstoff erzeugt.
Und wo kommt dieser E-Fuel her?
Carbon Capture wird angewendet, um CO2 aus der Luft zu nehmen. Das wird dann mit Wasserstoff synthetisiert und bildet Methanol. Und das ist die Basis für unser E-Fuel.
Da könnte man ja sagen, ihr meint es mit CO2-Emissionen bzw. mit CO2 oder Emissionsneutralität wirklich ernst und entwickelt ja genau dafür auch Lösungen. Wenn wir jetzt auf die E-Fahrzeuge gehen, die mit dem Kraftstoff laufen werden, wie kann das global funktionieren, also auch leistbar sein und ehrlich emissionsneutral?
Wir haben den Ansatz, das elektrisch Fahren für die breite Masse zugänglich zu machen und sind der Meinung, dass Batterie elektrisch wahrscheinlich auch in Zukunft nicht für kleines Geld zu haben ist. Deswegen haben wir ein Hybridkonzept entwickelt, das eben die Batterie auf ein Minimum reduziert und stattdessen ein Energieträger, der auf erneuerbaren Kraftstoffen bzw. auf erneuerbaren Energien basiert, mit inkludiert. Und dadurch kommen wir auf ein Preisniveau, das andere Hersteller batterieelektrische Fahrzeuge nicht schaffen.
Also wenn ich das jetzt nochmal einfach zusammenfasse. Wenn ich jetzt Auto fahre, entziehe ich beim Autofahren der Luft CO2. Um es ganz plakativ zu fragen.
Nicht ganz. In der Produktion des Kraftstoffs wird eben CO2 aus der Luft genommen, das zum Teil fest gelagert wird und zum Teil im Kraftstoff verarbeitet wird. Dieser im Kraftstoff verarbeitete Teil wird dann beim Verbrennen auch wieder freigegeben. In der Summe wird aber mehr eingefangen aus der Luft, wie dann wieder verbrennt wird. Und somit ist das Ganze sogar CO2-negativ bzw. klimapositiv.
Kannst du den Begriff vielleicht noch etwas genauer definieren? Das ist ein Begriff, der derzeit in den Medien fast omnipräsent schon ist. Aber was bedeutet das genau, CO2-negativ?
In der heutigen Zeit wird über die Medien oft und viel über CO2-Neutralität gesprochen, bisher aber noch eigentlich wenig über CO2-Negativität. Das große Problem ist, dass durch die erneuerbaren Energien, die heute am Markt verfügbar sind, maximal CO2-Neutralität erreicht werden kann. Das heißt, es wird nicht mehr CO2 ausgestoßen. Das große Ziel wird aber sein, über diese Neutralität hinaus sogar CO2-negativ zu sein. Das heißt, Kohlenstoff, der über Benzin und Diesel freigesetzt wurde, in die Luft langfristig wieder zu binden und am besten wieder unter die Erde zu bringen.
Das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Du hast auch gerade gesagt, Produkte, die jetzt am Markt sind, sind maximal CO2-neutral. Ab wann kann man damit Produkte, die CO2-negativ sind, rechnen?
Das kommt drauf an. Also es gibt bereits Anlagen, die funktionieren, zum Beispiel in Island, die aktiv die dort vorhandene Energie dazu verwenden, CO2 zu capturen und dann zu lagern. Aktuell ist das Ganze aber leider aus ökologischer Sicht und ökonomischer Sicht nicht ganz so sinnvoll. Sinnvoll wird das Ganze dann, wenn Sonnenstrom, also eine günstige Energiequelle vorhanden ist und das dafür genutzt werden kann, um große Mengen zu lagern und einzufangen.
Wenn es da große Mengen an Sonnenenergie braucht, habe ich schon die Vermutung, dass das nicht im Bregenz oder rund um den Bodensee stattfinden wird, sondern wahrscheinlich eher in der südlichen Hemisphäre.
Genau. Leider ist es so, dass Europa jetzt nicht gerade gesegnet ist, was die Sonnenstunden angeht. Natürlich wird es so sein, dass lokal zum Beispiel Windenergie oder Wasserkraft verfügbar ist. Auf einer globalen Ebene wird es aber leider nicht ausreichen, auf diese Wasserstoff- bzw. Luftquellen zuzugreifen. Und es wird keinen Weg vorbeiführen um die Sonnenenergie. Und die wird dezentral sein.
Und wie realistisch sind solche Konzepte? Kann man aus Lustenau oder aus Lindau aus die Welt verändern?
Ich hoffe doch. Also gerade hier in Lindau wurde ja vor vielen Jahren damals mit Wankel Automobilgeschichte geschrieben und es wurde die Welt verändert, zumindest in diesem Teil. Und wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft wieder von hier aus die Welt verändern.
Jetzt gibt es ja auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für solche Projekte notwendig sind. Vor kurzem wurde in der EU beschlossen, Verbrennermotoren zu verbieten oder es ist in Diskussion, das zu verbieten. Wie steht ihr dazu?
Das war für uns leider ein leichter Rückschlag, muss ich ehrlich sagen, da das Thema Verbrenner nur deswegen so verpönt ist, weil der Kraftstoff, der verbrennt wird, nicht ideal ist. Sobald der verbrennte Kraftstoff aber erneuert oder erneuerbar hergestellt wurde, macht das Ganze durchaus Sinn. Und ist unserer Meinung nach auch besser wie rein batterieelektrisch.
Und wie kann man EU-Gesetze beeinflussen? Gibt es einen Obrist-Lobbyisten in Brüssel?
Naja, wir können durch Taten das Ganze beeinflussen. Wir bauen aktuell 10 Fahrzeuge für die deutsche Regierung auf, innerhalb eines Forschungsprojektes, und können so demonstrieren, dass das Ganze sinnvoll und auch praktisch umsetzbar ist.
Ich habe auch erfahren, dass euer Projekt und eure Konzepte von der UN unterstützt werden. Wie kann man sich so eine Unterstützung und eine Zusammenarbeit vorstellen? Bekommt man da Fördergelder oder entwickelt man da gemeinsam? Und was bedeutet das für euch?
Ja, gerade die UNIDO, also der Teil der UN, der für Entwicklungshilfe und Aufbau in Ländern, die jetzt noch nicht auf dem wirtschaftlichen Standort und Standpunkt sind, die Deutschland und Österreich haben, die sind sehr daran interessiert, eben so eine Technologie in diese Länder zu bringen, eben weil es Potenzial birgt für einige Länder, die aktuell noch nicht so weit voraus sind. Wie das Ganze konkret aussieht, ist meistens so, dass die UNIDO selber nicht direkt in Erscheinung tritt, sondern indirekt die Verbindungen knüpft und da die Verbindungen zu großen Geldhäusern, Fonds und anderen Mitteln hat.
Klingt ja auch so, als wären diese Konzepte für die Umsetzung sehr kostenintensiv. Wie schaut da eine Finanzierung aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Weltbank, die da investiert? Das ist wahrscheinlich auch nicht die Raiffeisenbank Leiblachtal sein.
Unter anderem könnte es die Weltbank sein, aber es sind natürlich auch private Geldgeber, große Firmen, die an solchen Themen interessiert sind.
Wenn wir nochmal zurück auf den Verbrennermotor kommen und du sagst, eigentlich ist das für euch eher negativ, dass es gerade so entschieden wurde, würde das heißen, euer Konzept oder euer Produkt könnte wirklich für die normalen, also jetzt standardmäßigen Verbrennermotoren so verwendet werden?
Es gibt die Möglichkeit, das E-Fuel direkt beizumischen, zum Beispiel dem Benzin oder dem Diesel, und so bereits erhebliche CO2-Reduktion vorzunehmen. In Zukunft mit der aktuellen Lage wird es natürlich innerhalb von Europa schwierig, das Ganze umzusetzen. Europa ist aber nicht der Nabel der Welt, also es gibt auch noch Orte außerhalb von Europa, die noch nicht diesen Schritt oder diese Eingrenzung gemacht haben.
Das heißt, die eine Variante wäre wirklich, den Kraftstoff beizumischen. In einem Bericht über euch ist mal gestanden, dass da aber der Strom für die E-Autos direkt in einem kleinen Motor direkt an Bord des Autos sozusagen erzeugt wird. Das macht ihr derzeit anhand eines Tesla-Modells, kann das aber dann auch in jedem anderen Auto sozusagen umgerüstet werden?
Ja, also der erste Umbau war sogar ein herkömmlicher Verbrenner. Das war ein chinesisches Fahrzeug der Marke Geely, den wir umgerüstet haben auf unser Hybridkonzept. Der Tesla bzw. das Model Y, das aktuell fährt, ist sogar die dritte Iteration. Davor war es noch ein Model Y, das wir umgebaut haben.
Baut man da einfach, also kauft man da selber einen Tesla und baut den einfach um, oder ist das eine echte Kooperation mit Tesla?
Nein, es ist wirklich, wir kaufen den und bauen den um. Wir sind quasi aus Sicht von Tesla ein Tuner. Sie selber sind daran jetzt im ersten Schritt nicht interessiert. Vielleicht in
Zukunft. Also Elon Musk war noch nicht zu Besuch bei euch in Lindau.
Noch nicht, aber was noch ist, kann ja noch werden.
Und ab wann wird es dann ein echtes Obrist-Auto zu kaufen geben?
Also wir selber planen ja keine Produktion, aber wir haben natürlich bereits Lizenznehmer für einzelne Komponenten und den Hybridantriebsstrang. Deswegen vielleicht in Zukunft, aber genaue Zahlen kann ich nicht nennen.
Wie siehst du aktuell den Trend, was gerade auch die aktuelle Situation mit der Energiekrise und Co. angeht? Habt ihr hierzu eine Nachfrage schon bemerkt, dass viel mehr Leute bei euch nachgefragt haben? Also generell, was einfach CO2-emissionsreduzierte Autos angeht, wird sich das zukünftig noch viel weiter ändern?
Also wir bekommen mit, dass auf jeden Fall eine Polarisierung der Bevölkerung stattfindet. Es gibt mehr und mehr Elektrofahrzeuggegner, die jetzt damit argumentieren, dass sowieso kein Strom vorhanden ist, eben aus der Energiekrise. Aber genauso gibt es aus demselben Bereich Befürworter, die sagen, jetzt erst recht, jetzt muss das Gas ersetzt werden. Und da ist so eine Lösung wie ein E-Fuel eigentlich ein idealer Träger.
Heißt, der E-Fuel ist eigentlich komplett eine Obrist-Kategorie, also eigentlich eine ganz neue Kategorie neben Wasserstoff und neben Elektroauto oder Elektroantrieb.
Genau, kann man so sagen, weil E-Fuel erst dann E-Fuel ist, wenn eben diese CO2-reduzierende Komponente mit inkludiert ist.
Was bei Elektrofahrzeugen ja oft ein Thema ist, ist das Thema Batterien. Wie muss man sich das in eurem Konzept vorstellen? Bleibt das Thema Lagerung, seltene Erden und so weiter für euch auch als großes Problem bestehen? Oder verhält es sich da anders als wie bei klassischen Elektroantrieben?
Prinzipiell gibt es die ähnlichen Themen in den Generatoren und Elektromotoren, natürlich das Thema seltene Erde und auch bei den Batteriezellen gibt es seltene Elemente, aber natürlich dadurch, dass die Batterie um Welten kleiner ist, wie zum Beispiel das bei einem herkömmlichen batterieelektrischen Fahrzeug ist, ist das Problem auch wesentlich kleiner. Das heißt, wir können mit derselben Menge an Rohstoffe wesentlich mehr Fahrzeuge ausstatten oder ausrüsten.
Also eine massentauglichere Technologie.
Genau. Nicht nur preismäßig massentauglicher, sondern auch eben ressourcentechnisch massentauglicher.
Wie betrifft euch als Unternehmen die aktuelle Situation mit der Ungewissheit, was gerade die Energiekrise und Co. angeht? Also einerseits als Unternehmen, aber auch was eure Produkte angeht?
Also der direkte Einfluss auf den Betrieb ist natürlich erstmal die Preiserhöhung, was die Energiekosten betrifft. Aber auf der anderen Seite, wie schon erwähnt, eigentlich eine Riesenchance, weil dadurch diese Energiewende schneller kommt wie gedacht. Vor einem halben Jahr mit dem Beschluss, dass russisches Erdgas quasi grün ist, haben sich ja viele Politiker, getrieben durch die deutsche Regierung, etwas ins Abseits gestellt. Und ich denke, diese Entscheidung bereuen sie aktuell.
Also hoffentlich ein positiver Boost, damit die Klimakrise wirklich ernst genommen wird.
Ich denke auf jeden Fall eine positive Änderung, was die Klimakrise betrifft.
Zumindest die Richtung natürlich nicht, dass die Energiepreise hochgehen, um das noch korrekt darzustellen, aber ein Boost für das Bewusstsein.
Genau. Ich denke nicht, dass das Preisniveau auf Vorkrisenniveau fallen wird. Nichtsdestotrotz ist es aber doch ein Anstoß für die breitere Masse, etwas in diese Richtung zu machen und nicht ganz so blauäugig sagen, russisches Gas ist grün.
Bei uns im Netzwerk haben wir ja auch viele Jungunternehmer, die ihre Firmen übernommen haben von Vätern, von Großvätern oder wie in meinem Fall Urgroßvätern. Wie war das bei euch? Wie hat das funktioniert? Was waren eure Erfahrungen in diesem Prozess? Ihr steckt ja mittendrin.
Genau, bei uns hat der Prozess eigentlich erst begonnen. Ich bin jetzt seit gut einem Monat hier in Deutschland als Geschäftsführer tätig. Das ist für mich quasi so etwas, das Trainingsfeld, wo ich mich beweisen werden muss. Und das wird die Zukunft zeigen, wie das Ganze dann gelaufen ist.
Du selbst bist aber schon länger in der Firma tätig oder hast du erst vor einem Monat begonnen?
Nein, genau, ich bin quasi mein ganzes Leben schon in der Firma, vom Ferialpraktikum bis in den Ferien arbeiten, während ich in der Schule bzw. im Studium war. Also von dem her
kein Neuling. Du hast also ein bisschen gewusst, was auf dich zukommt.
Genau, ich kenne die Firma schon etwas besser wie die meisten.
Ihr seid ja auch, du hast ja sehr viele Geschwister, soweit ich weiß. Sind sonst noch Geschwister von dir in der Firma tätig?
Es sind sehr viele Familienmitglieder bei uns in der Firma tätig. Neben meinem Vater zwei meiner Brüder und ein Stiefbruder. Bis vor kurzem sogar noch meine Mutter.
Und habt ihr da eine Governance, wie ihr miteinander umgeht oder wie das alles organisiert wird? Oder wird da viel am Familienmittagstisch ausgemacht?
Ich denke, bei so einer Konstellation kommt man dem Geschäft quasi nie aus. Also es wird sowohl in der Firma als auch am Mittagstisch über das Geschäft geredet.
Und war immer klar, wer einmal eine geschäftsführende Position übernimmt und wer nicht? Ich stelle mir das ganz interessant vor, weil ich bin zwar selbst Übernehmerin, aber bei mir gab es nicht so viele, die daran interessiert waren, da Rollen einzunehmen in der Firma.
Ich denke nicht und ich denke, der Prozess ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Also es wird die Zukunft zeigen.
Welche Tipps würdest du anderen Übernehmern geben, die jetzt kurz davor stehen oder sich Gedanken machen, soll ich einsteigen, soll ich nicht einsteigen?
Prinzipiell ist auf jeden Fall wichtig, die andere Generation in den Entscheidungen und in den Herangehensweisen verstehen zu wollen. Ich denke, das wird ein großes Thema, mit dem auch ich mich beschäftigen werde. Das wird so die Herausforderung zu sein, das akzeptieren und auch vielleicht dann später anders oder gleich zu machen.
Mit der jungen Wirtschaft geht es ja uns auch stark darum, dass wir Lust und Mut auf und Jungunternehmertum, auf Unternehmertum generell machen. Was braucht es, dass kreative Lösungen entstehen oder was für ein Umfeld brauchst du persönlich, dass für dich kreative oder neue Lösungen entstehen können oder Ideen entstehen können?
Ich persönlich bin eigentlich in der Regel so, dass ich Sachen mir ausdenke, einmal visualisiere, das Ganze dann nochmal diskutiere, weil oft kleine Denkanstöße von außen eigentlich ziemliche Änderungen und große Ideen mit sich bringen. Deswegen ist mir die Kooperation mit anderen eigentlich ganz lieb.
Was motiviert dich?
Was motiviert mich? Ja, mit dem Job und der Arbeit etwas mehr zu erreichen, wie einfach nur 9-to-5 und Geld verdienen, sondern auch wirklich einen Fußabdruck zu hinterlassen.
Das ist gerade ein gutes Stichwort, um weiterzuspringen, wenn wir von Fußabdruck sprechen, den du jetzt sozusagen hinterlässt, aber wir hüpfen ins Jahr 2030. Was konkret soll oder wird sich dann geändert haben? Wie sieht die Zukunft in 10 Jahren in deiner Perspektive aus? Kann auch ein Wunschdenken sein.
Ja, ich bin stark der Überzeugung, dass der aktuelle Split der Primärenergie sich geändert hat und Kohle, Öl und Gas doch zu einem weiten Teil schon ersetzt worden ist oder ersetzt wird. Hoffentlich natürlich auch aus unserer Produktion oder aus unserer Technologie.
Und um mal etwas weniger weit hinauszuspringen, wie siehst du das kommende Jahr, die kommenden Jahre? Worauf sollte jetzt wirklich ein Fokus gelegt werden?
Also bei uns wird auf jeden Fall der Fokus auf der Vermarktung dieses Energieträgers liegen, da man gesehen hat, dass die letzten Jahre da einige Irrwege waren, die jetzt aufgeholt werden müssen.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns so einen Einblick gewährt hast. Wir haben noch eine schöne Tradition bei unserem Podcast immer zum Schluss. Und zwar ist das ein Word-Rap. Wir starten einen Satz und du beendest einen Satz.
Ich versuch's.
Also wir würden einmal starten. Ich vermute, die Antwort auf die erste Frage kenne ich schon, weil du es schon einmal erwähnt hast heute. Und zwar, als Kind wollte ich werden.
Archäologe.
Ich bin dankbar für.
Die Unterstützung meiner Familie.
Das habe ich noch nie gemacht, aber möchte ich unbedingt mal ausprobieren.
Ins Weltall.
Das inspiriert mich besonders.
Die Beharrlichkeit meines Vaters.
Wenn ich in der Früh aufwache.
Bin ich ziemlich verschlafen.
Mein schönster Erfolgsmoment war.
Die Fertigung der Batterie, die ich mitentwickelt habe.
Das wünsche ich mir persönlich für die Zukunft.
Erfolg für die Firma.
Damit sind wir am Ende von unserem Podcast. Auch wir wünschen dir viel Erfolg für die Firma, für die Umsetzung deiner Mission. Ganz spannende Ziele, die du uns heute vorgestellt hast. Und wir hoffen, dass euch der Podcast inspiriert hat, dass es euch gefallen hat. Und bedanken uns für den Termin heute. Vielen Dank.